Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
Und mein Name ist Tobias Lavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Wir leben aktuell in sehr bewegten Zeiten. Es passiert wirklich sehr, sehr viel um uns herum. Ob nun der Krieg in der Ukraine und damit die Frage, ob wir Waffen liefern sollen, ja oder nein. Die steigenden Kosten im Energiesektor und im Lebensmittelbereich, der fehlende Wohnraum, der Klimawandel. Also es gibt wirklich richtig, richtig viel, über das im Moment heftigst gestritten wird und wo es vielleicht auch, naja, auf die ein oder andere Art und Weise sowas wie Widerstand gibt. Denken wir nur mal an die Bilder aus Lützerath Anfang des Jahres oder an die vielen jungen Menschen der letzten Generation, die sich einfach irgendwo festkleben und so Widerstand demonstrieren. Margot, der Begriff Widerstand, ist das jetzt für dich eigentlich eher ein positiver oder ein negativer Begriff? Erzähl uns mehr.
Ja, Tobias, für mich ist er schon positiv geprägt, vor allen Dingen natürlich aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ich habe mal ein Buch mit herausgegeben über Menschen, die in dieser Zeit Widerstand geleistet haben aus christlicher Überzeugung und muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt. Jetzt gar nicht die großen Figuren, immer gleich Bonhoeffer ganz vorne, sondern auch die kleineren Leute. Ein Beispiel habe ich mitgebracht, wenn wir Zeit haben, könnte ich davon ein bisschen erzählen. Aber insofern ist das für mich positiv. Und wenn Menschen aus Gewissensgründen Widerstand leisten, finde ich das gut. Allerdings bin ich ja auch Jahrgang 58 und habe die RAF-Zeit ziemlich bewusst erlebt. Und da fand ich diese Gewalt gegen einen demokratischen Staat, die dann auch noch als Widerstand bezeichnet wurde, also das fand ich inakzeptabel.
Du machst wirklich schon ein schönes, weites Feld auf. Lass uns über all das auf jeden Fall mal sprechen. Ich will aber erstmal noch so ein bisschen auf dich gucken, auf dich als Person. Also ich für meinen Teil, das ist jetzt eher ein bisschen humoristisch gemeint, ich kenne natürlich den Widerstand, den es immer morgens gibt, ne, die Schwerkraft, die man überwinden muss, um den inneren Schweinehund zu überwinden, um aufzustehen. Aber es gibt natürlich viele andere Punkte, wo man, ich glaube, auch wirklich widerständig sein sollte. Wenn du mal so in dich selber reinschaust, so in deine Persönlichkeitsstruktur, wie würdest du dich da selber einschätzen? Bist du eine Widerständlerin?
Also ich habe schon so einen Widerstandsgeist in mir oder einen Widerspruchsgeist, sagen wir mal erstmal. Widerstand ist ja in meiner Generation jetzt nichts Heroisches. Ja, also ich riskiere in der Bundesrepublik nicht mein Leben, wenn ich widerständig bin, ganz anders als Leute in Russland oder in China oder in Myanmar. Ich finde, das muss man auch immer klar sagen, aber ich habe immer so einen inneren Widerspruch gefühlt, beispielsweise wenn Leute gesagt haben, Frauen können das halt nicht. Ja, also das ist natürlich was, wo bei mir dann die Nackenhaare hochstehen oder wenn ich den Eindruck habe, Menschen sind so duckmäuserisch und bloß nicht auffallen und nur ganz vorsichtig sein. Da denke ich, also wir brauchen schon auch eine Haltung und einen geraden Gang. Und bei mir ist es ja im Moment gerade so in dieser ganzen Frage Rüstung, Waffenexporte, Waffenlieferungen, dass ich meine Haltung als Pazifistin da durchstehen will, aber auch erlebe, wie heftig und aggressiv und zum Teil auch diffamierend da der Gegenwind ist.
Wie geht's dir damit, wenn plötzlich der eigene Widerstand, der viel mit Überzeugung zu tun hat, wenn der plötzlich so kritisiert wird?
Das schlägt mir schon auf den Magen, merke ich. Ja, vor allen Dingen, wenn der Ton so unsachlich ist. Also ich kann ganz gut streiten um verschiedene Positionen. Ja, das finde ich auch wichtig, auch in unserer Kirche, aber in unserer Gesellschaft. Mensch, wenn alle einer Meinung wären, dann hätten wir eine Einheitspartei und eine Einheitsgesellschaft. Das haben wir ja erlebt in dem Versuch des real existierenden Sozialismus. Das funktioniert nicht. Eine Demokratie heißt, du hast verschiedene Meinungen. Aber neulich habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte schon gar nicht mehr in meine E-Mails gucken, weil das so unsäglich beschimpfend, abwertend, ja dumm, naiv, dämlich, blödsinnig und wie kann man nur so blöde sein wie sie und ach, das schlägt mich schon auf den Magen und da habe ich dann, denke ich dann, oh Leute, ich ziehe mich zurück, höre keine Nachrichten mehr und sag nichts mehr, aber das ist ja nicht das, was wir wollen können in unserem Land.
Ist aber im Grunde ja auch eine Art von Widerstand, ne? Also dass Leute sagen, ich finde das doof, was du sagst. Wann ist Widerstand für dich eine gute Form von Widerstand? Also damit merkt man ja, ich kann übrigens mit sowas auch nichts anfangen, wenn Leute einfach nur einen mit Dreck beschmeißen, aber wann ist ein Widerstand gut für dich?
Nun, ich denke, wenn du deine eigene Haltung prüfst an deinem Gewissen, das wäre jetzt gut lutherisch, ja, nehmen wir jetzt mal diese ganze Frage von Kriegsdienst beispielsweise. Da hat Assa von Kram Martin Luther gefragt, kann denn ich als Ritter, als Soldat christlichen Standes sein? Und Martin Luther sagt, das kannst du sehr wohl. Also ein Soldat kann Christ sein und ein Christ kann Soldat sein, aber er muss es an seinem Gewissen prüfen. Und das, finde ich, ist eine gute Instanz. Das Gewissen wird ja eigentlich erst mit Martin Luther zu so einer Instanz. Ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das wird ihm zugeschrieben, ganz so wörtlich das nicht gesagt. Aber das ist, ich habe eine Haltung aus meinen Überzeugungen, die hole ich mir als Christin aus den biblischen Wegweisungen. Und damit stehe ich dann auch notfalls einer Mehrheitsmeinung gegenüber und stehe dieser Haltung durch. Und das, finde ich, ist dann wirklich eine Haltung. Das ist dann nicht so ein Geplärre, ich weiß alles besser, sondern das habe ich reflektiert, mir überlegt. Übrigens, ich war ja 11 Jahre Präsidentin der KDV, also der Beratungsorganisation für Kriegsdienstverweigerer. Und wir haben viele junge Männer damals ja nur begleitet bei ihren Verfahren. Und da dachte ich immer, es ist gut, dass diese jungen Männer ihr Gewissen prüfen müssen in der Verweigerung, aber eigentlich müssten auch die jungen Männer, also heute wären es auch Frauen, die zur Bundeswehr gehen, ihr Gewissen prüfen. Bin ich wirklich bereit, den Dienst an der Waffe im Kriegsfall zu tun? Also ich denke schon, es ist eine Gewissensfrage.
Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich, was du da gerade beschreibst, dass man reflektiert. Also Haltung wirklich aus Überzeugung. Und Überzeugung ist ja nicht nur ein Bauchgefühl, sondern das ist ja etwas, was durchdacht sein will. Also ich habe dich vorhin ja gefragt, was bist du eher so für einen Typ? Vielleicht auch schon eher so ein bisschen widerständisch oder ein bisschen rebellisch. Das ist ja sicherlich auch Veranlagung. Also auch ich mindestens sagen, dass meine Eltern war schon erst ein ganz lieber, ja, und dann irgendwann ein sehr rebellischer, und habe selber auch gemerkt, viel, was im Widerstand da war, war ein Bauchgefühl. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man angefangen hat, wirklich darüber nachzudenken, zu reflektieren, dann übrigens natürlich auch die Argumente des anderen zu hören und das selber für sich einzuordnen, dann hatte ich auch größere Freiheit, meinen Widerstand zu leben.
Ja, ich denke schon, dass die Gene sicher eine Rolle spielen, aber auch natürlich das, was du erlebst in der Familie und dann auch, sag ich mal, in der Schulzeit, Studierendenzeit, was dich prägt. Ich muss sagen, dass meine Mutter in einem Tagebucheintrag geschrieben hat, als der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, kann es denn sein, dass man uns derart belogen hat? Also meine Mutter war sehr erschüttert darüber, dass sie war ja junge, also sie war 11, als der Nationalsozialismus die Macht ergriffen hat, hat sich dann gefreut, da bei dem BDM dabei zu sein mit so schönen Röckchen und Blüschen, was sie alles hatten. Und hat hinterher begriffen, ich bin einer Lüge aufgesessen. Das war für sie eine ganz schwere Erschütterung. Und gleichzeitig hat sie immer gesagt, aber Protestanten, den Begriff mag ich nicht. Also so protestieren, das macht man doch nicht. Ja, also so war sie andererseits auch erzogen. Also ich finde, in dieser Spannung war sie da. Aber andererseits war das eine Frau, die, ich glaube, 1954 angefangen hat, Taxi zu fahren. Ja, also die hat sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, auch von Männern nicht, in ihrer Generation. Und deshalb hat uns Töchter, glaube ich, ganz schön geprägt.
Also Widerstand hat auch sicher was mit Selbstbewusstsein zu tun. Hat das auch was mit Mut zu tun?
Ich denke schon. Ich hatte manchmal auch, muss ich sagen, in meinem Leben Angst vor der eigenen Courage. Ja, als ich hier als Bischöfin kandidiert habe in Hannover, damals 1999, da hatte ich schon Herzklopfen, ob das jetzt richtig ist, ob das nicht eine Nummer zu groß für mich ist. Und dann gibt es ja Ermutigung auch durch andere. Ich denke, das ist auch immer wichtig. Einerseits dein christlicher Glaube, das war für mich jedenfalls immer eine Ermutigung, meine Frau zu stehen. Aber es gibt dann ja auch andere Menschen, die sagen, komm, stell dich zur Wahl und du kannst das, du schaffst das. Ja, hab keine Angst davor. Das ist mir auch immer wichtig gewesen, dass andere da sind, die dich ermutigen.
Also ich glaube, das ist natürlich auch was sowieso generell Wichtiges. Also Widerstand lebt sich an der Stelle natürlich viel leichter, wo man das gemeinsam tut, also wo man sich auch gemeinsam auf etwas einigen kann, hilft ja dann auch immer wieder auch zur Reflexion. Ja, also wenn man alleine nur widerständig ist, man kann sich ja durchaus auch verrennen, aber dort mit anderen in Dialog ist, hilft das natürlich auch. Und klar, Widerstand macht natürlich auch viel mehr Spaß. Ich habe gerade eben ja zum Einstieg schon ein bisschen erzählt von den neuen Widerständen, die wir gerade so erleben, die jungen Menschen, die sich irgendwo festleben, die machen das ja auch miteinander und sorgen ordentlich für Diskussionen. Kannst du mit dieser Form des Widerstands was anfangen?
Also zum einen will ich sagen, ich finde gut und richtig, dass die junge Generation die Klimafrage uns so stark deutlich vor Augen führt, immer wieder. weil wir jeden Tag darüber hinweggehen, dass diese Erde sich radikal verändert. Ja, ich habe gerade gelesen, dass die Pollenflüge dieses Jahr 24 Tage früher sind als noch vor 10 Jahren. Das heißt, die Erderwärmung, all das ist Realität inzwischen. Und das wird natürlich uns Alte kaum noch betreffen, aber die junge Generation und jetzt schon in den Ländern des globalen Südens viele Menschen. Und deshalb finde ich richtig, dass sie das tun. Das Festkleben finde ich problematisch und auch das Zerstören oder der Versuch, Kunstwerke zu zerstören, weil das hat sowas Destruktives für mich. Ich finde das, also dieses sich auf Teer festkleben, ich meine, bei uns ist die Polizei sehr, sehr sanftmütig mit ihnen, aber ich habe gesehen, in Frankreich reißen die einfach vom Teer, also das sind furchtbare Verletzungen. Das ist so eine Selbstverletzung und außerdem, was bewirkt das, den Verkehr aufzuhalten? Ja, die Emissionen steigen, wenn die da alle mit laufendem Motor feststehen. Also ich glaube, das ist der Sache eher undienlich, weil es Aggression auf Seiten derer auslöst, die eigentlich mitgenommen werden sollen in die Bewegung.
Das zeigen ja auch schon erste Untersuchungen, dass die Spaltung ja eher größer wird und das Verständnis für die jungen Leute, wobei ich auch immer denke, das Ziel ist ja richtig und wir müssen uns alle samt wachrütteln und es braucht Leute, die da auch tatsächlich Widerstand leisten, ob das der richtige Weg ist und nicht jeder von uns kann ja dann immer ein Fläschchen Öl dabei haben, weil das soll angeblich helfen, um das Kleben dann auch wieder loszubekommen.
Ja, aber Tobias, guck mal, wir reden jetzt auch nur über das Kleben, ja, und nicht über die Klimakatastrophe und das sehe ich an den Aktionen, ja, also die wollen über die Klimakatastrophe sprechen und wollen politische Ziele erreichen, aber sie erreichen eigentlich nur, dass man über diese Kleberei oder die Attacken auf Kunstwerke spricht. Und das da finde ich, sollten sie nochmal nachdenken. Ja.
Trotzdem ist natürlich die Frage, braucht Widerstand nicht auch Symbole? Also das ist ein Symbol. Wir können ja auch an andere Bilder denken. Wir können jetzt an Lützerath zum Beispiel Anfang des Jahres denken. Das sind natürlich Bilder, die sich bei uns festfressen, aber braucht es nicht solche Bilder? Die hat es ja auch vorher schon gegeben. Also was weiß ich, NATO-Doppelbeschluss oder sonst irgendetwas, das ist ja nicht neu, dass Leute demonstrieren und auf sich aufmerksam machen, Widerstand leisten.
Demonstrare heißt sich zeigen. Also demonstrieren finde ich vollkommen richtig. Oder ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weiß nicht, da ändern sich vielleicht gar nicht mehr so viel, ist fast 30 Jahre her, aber das hat mich damals, weil ich Generalsekretärin des Kirchentags war, sehr bewegt. Da sollte die Brent Spa, eine Ölplattform, in der Nordsee versenkt werden mit massiven ökologischen Folgen. Dagegen gab es Proteste und dann haben die Leute Shell-Tankstellen boykottiert, ja, weil Shell diese Plattform versenken wollte. Und das hat Druck gemacht. Ja, also das hat keiner mehr bei Shell getankt. Wirklich bundesweit, das war eine Riesen, das ändert sich vielleicht gar nicht mehr dran, aber es war tatsächlich eine Riesenaktion. Und das fand ich gut. Ja, also über so einen Boykott wurde da tatsächlich Veränderung möglich gemacht. Also das fand ich im positiven Sinne. Ja, also das waren gute Symbole, diese leeren Tankstellen.
Es gibt und gab ja in unserer Geschichte viele gute Demonstrationen. Also denkt man nur mal an die Montagsdemonstration, ne, die ja übrigens dann auch von den Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche ausgegangen sind. Das ist natürlich gut, dass es solche Symbole gibt, wo ich öfters mittlerweile drüber nachdenke, auch, also damit das klar ist, ich halte das auch für höchst problematisch, wenn Dinge zerstört werden, wenn Menschen sich verletzen oder so wie es jetzt ja eben auch passiert, dass im Grunde dann die Akzeptanz auch schwindet. Aber wir haben lang genug darüber geklagt und gemeckert, dass die jungen Leute sich heutzutage für nichts mehr einsetzen, also dass so wenig Motivation da ist, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Jetzt tun sie es, jetzt ist auch nicht richtig. Muss man da nicht einen Mittelweg finden?
Das finde ich ja gar nicht, dass die Leute sagen, es ist nicht richtig. Fridays for Future, da wurde am Anfang rumgemeckert, dass die da freitags Schule schwänzen und so weiter. Aber ich finde, inzwischen hat Fridays for Future doch eine ziemlich hohe Akzeptanz. Wird auch als Meinung eingeladen in Talkshows beispielsweise, in die Meinungsbildung insgesamt. Also ich denke, da ist schon eine globale Bewegung auch entstanden, von Greta Thunberg ausgehend, die junge Leute sehr stark mobilisiert hat und die Frage nach dem eigenen Konsumverhalten, nach eigenen CO2-Bilanz und anderes mehr. Also ich denke, die haben schon doch eine ganze Menge erreicht. Und mein Eindruck ist einfach, dass dieses Zerstörerische, Selbstzerstörerische oder mit Blick auf andere bei den Klimaklebern doch eher zur Abwehr führt. Und wenn natürlich dann noch zwei von denen nach Thailand fliegen, um sich zu erholen, dann wird es sehr, sehr schwierig in der Argumentation, muss man einfach sagen.
Wie weit darf denn Widerstand dann wirklich tatsächlich für dich gehen? Ich glaube, ein bisschen muss es ja der Gesellschaft wehtun und vielleicht einem selber auch.
Naja, wir müssen jetzt hier sagen, dass wir nicht Äpfel und Birnen vergleichen dürfen. Ja, also wenn Herr Nawalny beispielsweise um der Demokratisierung Russlands willen zurückgeht in diese Diktatur und freiwillig in ein Gefängnis geht, Davor habe ich einen gigantischen Respekt und ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu hätte. Und ich finde, wir müssen auch alle sagen, ob wir widerständig gewesen wären in der Zeit des Nationalsozialismus oder in der DDR, das weiß ich nicht. Ja, man kann sich heute so hinstellen und sagen, da hätten die doch alle Widerstand leisten müssen. Wenn es um Leib und Leben geht oder um deine Familie, dann weißt du nicht, wie grandios widerständig du wärst. Ich denke, das kann keiner von vornherein für sich festlegen. In einer Demokratie ist für mich Widerstand des Wortes. Und auf jeden Fall, das will ich ganz klar sagen, von Anfang an war das für mich wichtig, keine Gewalt gegen Sachen und keine Gewalt schon gar nicht gegen Menschen. Und weißt du, als wir in den 70er Jahren die Diskussionen hatten um die RAF, da ging es mir auch schon so, dass ich finde, Gewalt gegen Sachen ist der Anfang von Gewalt gegen Menschen. Ich finde auch Demonstrationen, bei denen Leute Pflastersteine aus dem Boden holen und auf Polizisten oder auch auf Fensterscheiben nur schmeißen. Das eine hängt dann mit dem anderen zusammen. Ich war im Dezember 2019 in Paris. Ich muss jetzt nicht erzählen, warum, aber ist egal. Aber da sind wir abends, wollten wir in ein Lokal gehen und da habe ich diese Gelbwesten-Demonstrationen erlebt. Ich muss sagen, das hat mich schockiert, diese Gewaltbereitschaft. Die haben da Motorräder angezündet, Autos angezündet, die haben Pflastersteine rausgeholt, in Schaufensterscheiben wahllos reingeschmissen und dann auf die Polizisten. Und das ist ein Widerstand, den ich absolut inakzeptabel finde. Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen andere sind für mich kein legitimer Widerstand.
Ich bin da wirklich völlig bei dir, dass das nicht geht. Aber ich glaube, und damit will ich das nicht rechtfertigen, dass es Situationen gibt, in denen Menschen so verzweifelt sind, dass sie einfach nicht mehr wissen, wie sie mit der Situation umgehen wollen. Wir denken jetzt nur mal auch an die Situation zum Beispiel der Palästinenser, wo Menschen einfach nicht mehr wissen, wie sie Widerstand leben sollen. Also nochmal, ich halte das nicht für richtig, kann aber verstehen, dass da Dinge explodieren, wo man sich eigentlich wünscht, dass sie nicht explodieren.
Ja, aber da, Tobias, das meine ich ja mit Äpfeln und Birnen. Die Situation eines Palästinensers, der keine Arbeit hat, die nicht raus können aus ihrem klitzekleinen Stückchen Land, die völlig verzweifelt sind, die kannst du nicht vergleichen mit jemandem in Frankreich, Deutschland, England oder meinetwegen Belgien. In einer Demokratie, in der du politisch aktiv sein kannst, in der du im Parlament Mehrheiten versuchen kannst, zustande zu bringen und anderes mehr. Also ich finde trotzdem, dass Widerstand mit Gewalt für mich persönlich problematisch ist. Also ich sehe vor Augen, ja, wenn wir jetzt auf die großen Widerstandskämpfer gucken, in der Zeit des Nationalsozialismus, Bonhoeffer war sicher gegen Gewalt, hat aber dann gesagt, der Tyrannenmord, also das Attentat auf Hitler ist gerechtfertigt. Helmut James, Graf von Moltke, Kreisauer Kreis hat er gegründet, ja, in Kreisau auf seinem Gut, hat bis zuletzt gesagt, er ist im Widerstand, aber er lehnt den Tyrannenmord ab. Also insofern musst du auch im Widerstand eine bestimmte Haltung haben. Oder hast du jetzt Zeit für dieses kleine Beispiel, was ich hätte?
Ja, sehr gerne.
In diesem Buch, was wir über den christlichen Widerstand zusammengestellt haben, sind eben auch diese stillen Widerständler. Und eine möchte ich nennen, weil die, finde ich, sehr untergeht. Elisabeth Schmitz, die war Lehrerin in der Zeit des Nationalsozialismus in Berlin und hat dann schon 1935 ein Memorandum verfasst. So eine ganz stille Frau, lange wusste gar keiner, wer die eigentlich ist und wer das Memorandum verfasst hat. Und das ein Absatz, den ich von 35, muss man sagen, ja, das war vor der Reichspogromnacht, den würde ich heute ganz gerne mal vorlesen, ist nicht lang. Aber wenigstens die Kinder haben doch im ganz elementaren Empfinden der Menschen einen Anspruch auf Schutz. Und hier in Deutschland, in großen Städten, gehen die jüdischen Kinder jetzt vielfach auf jüdische Schulen. Oder die Eltern schicken sie in katholische Schulen, in denen sie nach allgemeiner Ansicht viel besser geschützt sind als in evangelischen. Und die nicht-arischen evangelischen Kinder und die jüdischen Kinder in kleinen Städten, wo es keine jüdischen Schulen gibt und auf dem Lande, in einer kleinen Stadt werden den jüdischen Kindern von den anderen immer wieder die Hefte zerrissen, wird ihnen das Frühstücksbrot weggenommen und in den Schmutz getreten. Es sind christliche Kinder, die dies tun und christliche Eltern, Lehrer und Pfarrer, die das geschehen lassen. Also da schreibt sie 35 hellwach und sieht das alles. Am Ende wird es so sein, dass sie sich ganz und gar zurückzieht und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder anfängt, Lehrerin zu sein. Aber das ist eine Frau, die hellwach von Anfang an gesehen hat, was sich da abzeichnet. Und das sind Leute, die mir unheimlich imponieren.
Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir von diesen Menschen erzählen. Denn was wir immer und immer wieder brauchen, das sind Vorbilder. Sind solche Leute für dich Vorbilder?
Das sind für mich auf jeden Fall Vorbilder, das muss ich ganz klar sagen. Weil ich denke, Das zeigt, wer hellwach war, konnte sehen, was passiert. Und wenn eine hellwache deutsche Bevölkerung Widerstand geleistet hätte dagegen, von dieser nationalsozialistischen Ideologie gekapert zu werden, ja, oder belogen zu werden, wie meine Mutter gesagt hat, und dieser Lüge nachzulaufen, dann hätte dieses Grauen, der Mord an Millionen europäischer Juden, der Zweite Weltkrieg verhindert werden können durch eine demokratische, hellwache, widerständige Gesellschaft.
Ich meine, was man sich ja dabei immer wieder fragt, weil man guckt ja auch auf sich selber. Du hast vorhin dieses Bild ja auch schon mal aufgezeigt. Wie hätte man da selber in dieser Zeit reagiert? Wie hätte man sich selber verhalten? So wie gerade eben gehört? Oder vielleicht so wie Hans und Sophie Scholl, die in den Tod gegangen sind, übrigens in diesem Jahr, ja auch vor 80 Jahren, so passiert? Hast du dich schon mal getraut zu fragen, wie widerständig du da gewesen wärst?
Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich denke, dass niemand das von sich im Vorhinein oder jetzt im Nachhinein behaupten könnte. Also das halte ich für überheblich, das weißt du nicht. Ich wünschte mir, dass ich widerständig gewesen wäre. Auch in der DDR-Zeit habe ich viele bewundert, die wirklich zum christlichen Glauben beispielsweise gestanden haben, obwohl sie dann kein Abitur machen durften, nicht studieren durften, vielfältige Repressionen erlitten haben. Aber ob ich das gewesen wäre, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich wünschte es mir, aber ich fände es überheblich zu sagen, ich wäre ganz gewiss widerständig gewesen. Nee, das kann keiner im Nachhinein oder im Vorhinein von sich sagen, finde ich.
Ja, geht mir absolut auch so. Und ich bin da, vor allem wenn ich dann auch solche Berichte lese, bin ich dann doch auch immer sehr angefasst. Ja, weil man das wirklich in dem Moment nicht weiß, wie widerständig man denn dann auch wirklich sein kann.
Ja, aber was wir doch tun können, finde ich, ist, dass wir erziehen dazu in unseren Schulen, in den Kindergärten, schon an den Universitäten, dass du Menschen sagst, sie sollen selber denken. Also nochmal als lutherische Christin. Ja, das überzeugt mich ja an Martin Luther, dass er gesagt hat, ich übersetze die Bibel in die deutsche Sprache. Jeder Junge, jedes Mädchen soll in Deutschland oder in deutschen Landen damals zur Schule gehen und lesen und schreiben lernen, damit sie selbst nachlesen, damit sie sich selbst eine Meinung bilden und dann auch kritisch hinterfragen können, was, er dachte jetzt an die Kirche, was da in der Kirche beispielsweise passiert. Und Krinein, kritisch, das heißt ja unterscheiden. Und ich finde, wir brauchen junge Leute mit einem kritischen Geist. Und deshalb sollte schon in den Schulen das eingeübt werden. Bild dir eine Meinung und lass dich nicht mit einer vorgefertigten Meinung irgendwie unter Druck setzen. Hör immer auch die andere Seite. Das kann man ja lernen. Die anderen Argumente auch zu hören und dann zu fragen, verändert das meine Meinung? Du darfst deine Meinung übrigens auch ändern. Ja, also das ist ja auch wichtig, dass du nicht sagst, das kann ich jetzt gar nicht mehr hören. Ich will nicht hinterfragt werden. Ich behalte stur meine Meinung. Zum guten Diskurs, zu einer guten Debatte gehört ja auch, dass ich nachdenklich höre, was der oder die andere zu sagen hat und dann überlege, was bedeutet das denn jetzt für meinen Standpunkt?
Ich glaube, ganz wichtig dabei ist aber auch, dass man die Gleichgültigkeit, die in so vielen Stellen ja mittlerweile auch da ist, auch eine Form von Egoismus ja im Endeffekt, dass man das überwindet, dass man eben nicht gleichgültig ist. Also das eine ist ja, dass man sich damit auseinandersetzt, aber das andere ist auch, dass man sich entflammen lässt und dass man sagt, ja, das ist ungerecht, da muss man widerständig sein. Nein, das funktioniert nicht. Wir machen da unsere Umwelt kaputt, also muss ich Widerstand leisten. Also ich glaube, der größte Freund des Widerstands ist der Mut und der größte Feind des Widerstands ist die zunehmende Gleichgültigkeit.
Ja, das hat Friedrich Sigmund Schulze, ein Friedensbewegter, vor allen Dingen auch zwischen den beiden Weltkriegen, mal so schön gesagt. Man darf sich nicht in die Verantwortungslosigkeit hineinschläfern lassen. Der Satz hat mir immer gut gefallen. Ja. Und manchmal habe ich den Eindruck, ja, man lässt sich auch leicht einlullen und denkt, ach komm, was interessiert mich die Politik? Sollen die da oben entscheiden? Ich halte mich da raus. Mach das Leben leichter. Geht mich doch nichts an, was da passiert. Also in die Verantwortungslosigkeit hineinschläfern lassen. Das fand ich immer einen guten Ausdruck, was nicht passieren darf.
Du hast vorhin ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass das durchaus ja auch was mit dem Protestantismus, mit Luther zu tun hat, dass einem solche Dinge nicht gleichgültig sind. Ich meine, Kirche und Widerstand, das ist ja auch etwas, was durchaus auch sehr lebendig war und auch ist. Aber wie würdest du im Moment zu uns, gerade jetzt hier auch im ja, wohlgesetzten Deutschland sehen, sind wir als Kirche widerständisch genug oder gucken wir zu sehr drauf, ob, wenn wir irgendwas sagen, vielleicht wieder ein paar Leute austreten?
Na, der Protestantismus hat ja beides. Ja, da ist diese Protestation der Fürsten, die sich dagegen verwahren, dass alles wieder katholisch werden soll. Und mit dieser Protestation wird durchgesetzt, dass es evangelische Lande gibt. Dann cuius regio, eius religio, also die Region des Fürsten wird dann mehrheitlich zu seiner Konfession. Und das war ein Protest, der im Grunde die Reformation dann auch gerettet hat, würde ich mal sagen. Gleichzeitig war der Protestantismus immer ungeheuer staatshörig, was zum Ausgangspunkt hat, dass Martin Luther gesagt hat, er setzt keine Bischöfe ein in der Kirche, die er ja nicht gegründet hat, aber die sich auf seine Lehre gegründet hat, sagen wir es mal so, weil er meinte, die Fürsten könnten die Reformation besser schützen. Und so waren die Fürsten dann die Oberhäupter jeweils der Kirche in der Region, also bis zuletzt Kaiser Wilhelm bei uns in Deutschland. Und als der Kaiser dann abgedankt hat, waren es die Protestanten, die gesagt haben, wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben. Ja, selbst jemand wie Jochen Klepper, also der wirklich für uns als Liederdichter wichtig ist und der dann mit seiner jüdischen Frau und deren Tochter sich suizidiert hat aus Angst vor der Deportation, auch der wollte Kaiser Wilhelm wieder haben. Und diese Staatshörigkeit des Protestantismus und diese Widerstandskraft des Protestantismus, ich finde, das beides spiegelt sich immer wieder auch in unserer Zeit. Also manche wollen dann immer möglichst schnell das tun, was der Staat verlangt. Also bei uns wurden die evangelischen Kirchen ja schon zugemacht in der Corona-Zeit, bevor der Staat das überhaupt gefordert hat. Das fand ich damals eilfertig. Ja, warum denn? Die Kirchen waren offen in Pest und Cholera und Kriegszeiten. Also da war ich dann eher widerständig, habe gesagt, nee, das kann man doch nicht machen. Und andererseits gibt es dann auch eine Widerständigkeit, die sagt, beispielsweise in der Flüchtlingsfrage, wir bieten Kirchenasyl an bei Menschen, bei denen wir glauben, dass der Staat Unrecht tut, wenn er sie abschiebt, weil wir Zeit gewinnen wollen, damit sie ein faires Verfahren bekommen.
Ich meine, das Verhältnis zwischen Kirche und Staat war ja lange Zeit ein symbiotisches Verhältnis. Das ändert sich ja im Moment ein bisschen, da Staat und Gesellschaft ja auch kritischer wird, vor allem auch gegenüber den christlichen Kirchen. Auch der gesellschaftliche Ton in Richtung Kirche wird ja rauer. Braucht es da vielleicht auch mal eine neue Form von, ich würde sogar jetzt sagen, kirchlichem, christlichem Widerstand an der Stelle? Also, dass man ja auch stärker zu dem steht, was man ist?
Das ist ein Mehrfaches. Zum einen denke ich, die Kirchen sollten selbstbewusst weiter davon reden, welchen guten Impuls sie für die Gesellschaft anzubieten haben. Ja, Zusammenhalt, Gemeinschaft, Eintreten für die Schwachen im Lande, Diakonie, Caritas, aber auch Rituale, Liturgien, gemeinsame Lieder, Geschichten, Gebete. Also ich wünsche mir da auch ruhig Selbstbewusstsein. Wir haben diesem Land was anzubieten. Und müssen nicht immer nur auf die Zahlen starren, dass jetzt nur noch knapp die Hälfte der Menschen Mitglied einer Kirche sind, sondern sagen, hier ist auch in einer Minderheitensituation für unser Land, für das Gewebe, das das Land zusammenhält, ein ganz wichtiges Angebot. Und die Kirchen der DDR, die ja auch in einer absoluten Minderheitensituation waren, hast du ja vorhin schon erwähnt, haben eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil sie eben diesen Ruf, keine Gewalt aus den Kirchen von Dresden, Leipzig, Ost-Berlin auf die Straßen in diese Demonstrationszüge geschickt haben. Oder die Kirchen hatten 2015 eine ganz wichtige Rolle, dass die Flüchtlingskrise aufgefangen wurde, weil in den Gemeinden für Unterkunft gesorgt wurde, für Sprachkurse, für Integrationskurse und Betreuung der Kinder und anderes mehr. Also da wünsche ich mir schon Selbstbewusstsein und gleichzeitig müssen wir uns klar machen, dass es nicht mehr so einfach ist wie früher, dass die Politik dem Ruf der Kirchen folgt. Ja, wir werden noch gehört, aber wir können nicht mehr glauben, dass die kirchliche Position dann von den politisch Verantwortlichen einfach so übernommen wird, weil viele eben nicht mehr Mitglied der Kirche sind.
Also sind wir wieder bei der Frage, wie viel Mut steckt noch in uns drin, wie viel Selbstbewusstsein, denn ich glaube, ohne das ist es wirklich mit dem Widerstand schwierig. Aber eigentlich können wir doch wirklich sehr, sehr selbstbewusst sein. Was meinst du denn, war Jesus denn für dich in dem Fall auch ein kleiner Widerständler oder angepasst war der ja nicht?
Er war auf keinen Fall angepasst und ich würde auch sagen, er hatte dieses Selbstbewusstsein, von dem du sprichst, aber er war glasklar gegen Gewalt. Das ist mir ja persönlich so wichtig. Er steckt das Schwert an seinen Ort. Ja. Liebet eure Feinde, eine riesige Provokation. Ja. Wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert umkommen. Das war eine klare Ansage von Gewaltlosigkeit. Aber er war natürlich widerständig, indem er mit Menschen geredet hat, mit dem Mann eigentlich nicht sprach. Er hat Frauen auf Augenhöhe angesprochen, selbst eine aus Samarien, ja, Johannes 4, mit der sprach man eigentlich nicht. Und er hat auch provoziert, indem er dieses Gesetzliche in Frage gestellt hat. Ja, die Frau muss gesteinigt werden, weil sie beim Ehebruch ertappt wurde. Und dann sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, da gehen die Anklagenden dann weg, weil ihnen klar wird, wir haben alle in unserem Leben Verfehlungen zu bekennen. Also da hat er schon provoziert mit einer klaren Haltung, die von Gottes Liebe gesprochen hat, gegen dieses schnelle Vorverurteilen der Menschen in Klassifizierung von denen, die richtig leben und denen, die falsch leben.
Liebe Margaret, auch wenn mein innerer Widerstand riesengroß ist, wir schwenken ein in die Podcast-Zielgerade, zumindest für heute. 30 Minuten sind nämlich wieder rum für unsere aktuelle Episode von Was mich bewegt, heute zum Thema Widerstand. Und wenn sich jetzt bei Ihnen, bei der ein oder anderen Aussage, die jetzt gerade eben gekommen ist, vielleicht ja auch Widerstand regt, dann ist das ja eigentlich ganz gut, denn wir sind sehr interessiert an Ihrer Meinung und freuen uns über Feedback, Margaret.
Ja, genau. Schreiben Sie uns, auch mir, was Sie bewegt oder auch gerne, über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse wasmichbewegt@margotkesmann.de.
Und die nächste Episode von Was mich bewegt hören Sie hier an selber Stelle in 2 Wochen. Und Sie möchten keine weitere Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast und empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie können eine kleine Rezension schreiben, Sie können uns auch sehr, sehr gerne mit Sternen bewerten. Freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern. Und du hast ja vorher noch von einem Buch gesprochen. Wie hieß das genau?
Das habe ich herausgegeben. Gott will Taten sehen. Christlicher Widerstand gegen Hitler bei Beck erschienen. Das ist ein Lesebuch über Menschen, die aus christlicher Überzeugung in der Zeit des Nationalsozialismus Widerstand geleistet haben.
Gott will Taten sehen. Also auch zu diesem Buch gibt es mehr Informationen für Sie. Entweder auf www.margotkesmann.de oder natürlich auch in den aktuellen Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Liebe Margot, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Nein, ich denke, es ist ein weites Feld, würde Fontane sagen. Wir könnten noch lange weitersprechen, aber jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.